Christina, hast du schon mal mit Haustier im Schlafzimmer, vielleicht sogar im Bett geschlafen?
Also im Bett ist für mich ehrlich gesagt ein totales No-Go. Aber unser Familienkater, der kommt manchmal nachts ins Schlafzimmer. Der legt sich aber dann einfach irgendwo hin und schläft auch. Der stört mich nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Tiere im Schlafzimmer. Also wir meinen Haustiere, keine Moskitos oder sowas. Unsere Hörerin Miriam hat uns geschrieben an überschlafen@deutschlandfunknova.de und sie hat gefragt, ob wir nicht mal eine Folge zum Thema Hunde im Schlafzimmer machen können. Liebe Miriam, Grüße gehen raus an dich. Machen wir natürlich sehr gerne, erweitern aber eben auf Haustiere. Ihr werdet Miriam auch gleich noch hören. Sie hat uns Sprachnachrichten geschickt und sie hat uns von ihren Erfahrungen mit Hund im Schlafzimmer erzählt.
Ja, und wir klären heute, ob Tiere im Bett uns besser oder vielleicht auch schlechter schlafen lassen und was dafür Gründe sein könnten. Und was es vielleicht auch zu beachten gibt, damit das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier auch im Schlafzimmer gut klappt.
Die Schlafforscherin eures Vertrauens, Dr. Christine Blume, hat dazu Daten rausgesucht und die hören wir natürlich heute sehr gerne. Am Ende unserer Folge in unserem Mythencheck geht es heute um träumende Tiere, also auf den dürft ihr euch auch freuen. Und damit sind wir wieder da mit frischen Folgen über Schlafen. Wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns sehr.
Christine, ich habe Fakten zu Haustieren in Deutschland rausgesucht für unsere Folge. Was denkst du, welche Haustiere haben die Leute so? Also vielleicht fangen wir einfach mal nach Hund und Katze an, weil die sind ja so ein bisschen obvious. Das ist Platz 1 und Platz 2. Was denkst du, was kommt danach?
Also muss ja irgendwas Kleines sein.
Wahrscheinlich.
Was hat man denn noch so für Haustiere? Meerschweinchen? Aber die zerdrückt man doch, oder?
Naja.
Ja, so Hase, Meerschweinchen, Hamster?
Nee, ich denke wirklich so in, was haben die Leute, ne? Also nicht jetzt schon, was ist im Bett.
Ach so. Ja doch, ich würde sagen Hase.
Mhm.
Meerschweinchen.
Mhm.
Hamster.
Mhm. Also Nager, ja, du bist bei Nager.
Ja, Nagetiere.
Okay, genau. Ich kann mal auflösen.
Vögel vielleicht noch.
Ja, Vögel sind auch dabei. Also das nächste ist Fische.
Okay. Kann man jetzt nicht ins Bett nehmen.
Nee, ins Schlafzimmer, aber durchaus hatte mein Bruder, kann auch sehr nerven, wenn das Licht dann immer so angeht, ne?
Ah, ja, stimmt.
Hamster, Meerschweinchen oder Nagetiere kommen dann danach und dann genau der Vogel. Das sind Zahlen von 2024 vom Institut für Demoskopie Allensbach. Die haben da so in Interviews Leute ab 14 Jahren gefragt, ob es in ihrem Haushalt ein Tier gibt und wenn ja, welches das denn dann ist. Und da haben eben über 12 Millionen Leute gesagt, jo, wir haben einen Hund, aber auch über 12 Millionen, bisschen weniger, aber eine Katze. Und dann immerhin noch über 2,4 Millionen Leute haben Fische.
Boah, das ist echt viel.
Ja, ich finde es auch total viel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So ein Aquarium ist ja auch aufwendig. Ja. 2,3 Millionen haben irgendwelche Nagetiere und 1,7 Millionen einen Vogel oder eben irgendwelche Vögel. Andere Tiere gibt es natürlich auch. Die fassen die hier aber zusammen. Und die meisten haben aber auch wirklich keine Tiere. Ne? Mhm. Also über 40 Millionen Leute sagen, nee, habe ich nicht. Und ich habe natürlich auch noch versucht herauszufinden, ob die Haustiere mit ins Schlafzimmer oder eben sogar mit ins Bett dürfen. Da hat das evangelische Magazin Chrismon eine repräsentative Umfrage zu in Auftrag gegeben. Und da wurden eben Menschen gefragt, was erlauben sie denn ihrem Hund oder eben ihrer Katze bei ihnen zu Hause? Und da haben echt 15% der Männer und 23% der Frauen gesagt, ja, die dürfen mit in mein oder in unser Bett.
Boah, das finde ich echt viel.
Ja, ich finde es auch viel. Du hast also eben gesagt, für dich ist das ein No-Go, ne?
Nee, ja. Aber das hat irgendwie auch hygienische Gründe. Also eben, das ist der Familienkater bei meinen Eltern zu Hause. Das sind aber ein Freigänger. Und ja, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht, dass der da irgendwelche Zecken dann mit in mein Bett bringt. Oder auch die Haare. Ich weiß, nee, das ist einfach für mich, nee, ins Bett gehöre nur ich. Frisch geduscht.
Ich würde das auch nicht wollen. Also ich bin jetzt auch, ich habe kein Haustier. Ich hatte mal auch einen Nager. Aber der hatte auch nichts zu suchen im Bett.
Ja, die Nagerphase hatten wir, glaube ich, alle. Fast alle.
Nee, du, ich war da im Freundeskreis wirklich die Einzige, die ein Kaninchen hatte und alle anderen hatten einen Hund. Aber ich komme auch vom Land. Das ist ein riesiges Ding. Da bist du mit Hund eigentlich, glaube ich, der Normalfall und ohne Hund nur halb. Aber ich muss dir auch mal dazu sagen, wenn wir ne, von diesen Männern und Frauen reden, die sagen, jo, die dürfen in meinem Bett schlafen. Da wurden auch in dieser Umfrage Leute mitbefragt, die keine Tiere haben. Und die haben dann gesagt, nee, ich habe kein Tier. So, ne? Also wenn wir jetzt wirklich nur Leute angucken würden, die auch Tiere haben, wären die Zahlen vielleicht höher. Dann könnte man sogar sagen, erlaubt die Hälfte oder so. Weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt Spekulation. Ne?
Ja.
Eine habe ich noch. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg-Heilbronn. Die hat nur Leute gefragt, die ein Haustier haben. So, stimmen Sie der Aussage zu, wenn es nach mir geht, darf mein Tier im Bett schlafen? So, und da haben nämlich über die Hälfte voll zugestimmt, 57%. Und dann haben auch noch mal 12% gesagt, ja, stimme ich eher zu. Also das wirkt dann fast so ein bisschen, sind alles, ne? So, man findet da gar nicht so sonderlich viel zu, aber so ein paar Umfragen gibt's halt. Aber ich finde, das klingt alles so, als wenn man ein Haustier hat, dann ist der Weg ins Bett für das Tierchen auch irgendwie da.
Ja, also wie gesagt, für mich irgendwie unvorstellbar, aber gut. Aber was du sagst, es deckt sich auch echt mit internationalen Studien. Da sind es nämlich auch wirklich so eher an die 50% oder sogar drüber, je nach Studie, die ihr Bett mit dem Haustier teilen.
Dann lass uns doch mal drüber reden, wie Haustiere den Schlaf verändern, weil das ist ja offenbar für viele, die ein Haustier haben, einfach ein riesiges Thema. Ich habe mit Miriam drüber gesprochen und du hast die Erkenntnisse aus der Schlafforschung dabei. Ich bin sehr gespannt. Lass uns mal mit der Schlafqualität anfangen. Miriam sagt das hier.
Mein erster Hund hat meinen Schlaf auf den Kopf gestellt. Vorher war ich nämlich dafür bekannt, sehr tief zu schlafen. Also ich bin weder von lauten Gewittern nachts wach geworden, noch von meiner Katze, die von der Kommode auf meinen Bauch gesprungen ist, wo ich selber gar nicht glauben konnte, als meine Freundin mir das am nächsten Tag erzählt hat. Und mit meinem ersten Hund hat sich das schlagartig geändert. Wenn der ganz, ganz leise geknurrt hat, war ich sofort wach. Und zwar wirklich hellwach.
Ja, ich finde das ja irgendwie echt spannend, dass Miriam sagt, der Hund hat wirklich ihren Schlaf auf den Kopf gestellt und dass sie eben durch ihn viel leichter aufwacht jetzt.
Mhm.
Aber es scheint sie ja irgendwie gar nicht groß zu stören. Also sonst würde sie es ja vermutlich auch ändern.
Was wissen wir denn da aus der Forschung? Geht das anderen HaustierbesitzerInnen ähnlich?
Also wenn man Menschen nach ihrer Schlafqualität befragt, dann sagen die zwar in Studien oft, sie schliefen schlechter, also ganz allgemein, aber sie schlafen eben nicht schlechter als Menschen ohne Haustier. Eine Erklärung könnte natürlich sein, dass auch menschliche BettpartnerInnen den Schlaf stören können, also auch durch Schnarchen, Herumwälzen oder so, was dann eben dazu führt, dass eben auch die Nicht-HaustierbesitzerInnen oder diejenigen, bei denen das Tier nicht im Bett schläft, auch schlecht schlafen. Es gibt dann dazu aber auch noch Studien, die den Schlaf objektiv gemessen haben, mit so einer Art Fitness-Tracker am Handgelenk. Und da haben die Forschenden herausgefunden, dass ein Tier im Bett sehr wohl dazu führt, dass die BesitzerInnen nachts mehr bzw. längere Wachphasen haben und diese auch wirklich mit den Bewegungen des Tiers in Zusammenhang stehen. Also wenn der Hund sich bewegt, dann wacht eben auch der Mensch eher auf. Gerade wenn es um die Bewegungen geht, da macht es aber vermutlich auch einen Unterschied, ob der Hund jetzt wirklich im Bett ist und vielleicht auch noch wie groß er ist oder irgendwo anders im Raum. Also das gibt es ja, denke ich, auch, dass man eben das Hundebett im Raum hat, aber das Tier nicht im Bett ist.
Genau, so verstehe ich das auch bei Miriam. Sie hat das so ein bisschen beschrieben auch. Wurden die Leute denn auch gefragt, was sie genau stört?
Ja, da wurden zum Beispiel so Dinge berichtet wie, also wenn das Tier im Raum herumläuft oder wenn es schnarcht oder jault. Ja, okay, das ist dann eben, also beim Jaulen jetzt nicht, aber beim Schnarchen ist so der Unterschied zu menschlichen BettpartnerInnen gar nicht so groß.
Wollte gerade sagen.
Oder in einer Studie wurde das auch so schön umschrieben mit, wenn das Tier Entleerungsbedarf hat, also wenn das Tier eben mal muss.
Ja.
Und der Hund muss dann potenziell eben ja auch die BesitzerInnen aufwecken und sagen, hey, ich lass mich mal raus oder geh mit mir eine Runde.
Mhm.
Übrigens gibt es Studien, die gefunden haben, dass mehr als die Hälfte der HaustierbesitzerInnen sagt, dass das Tier sie nachts aufweckt. Also ich finde es irgendwie schwer nachvollziehbar, dass man das Tier dann trotzdem bei sich im Schlafzimmer schlafen lässt, wenn es eben den eigenen Schlaf stört. Aber könnte natürlich auch andere Aspekte geben, die das dann aufwiegen.
Über die wollen wir gleich nochmal reden.
Mhm.
Mich würde aber erstmal interessieren, macht das denn einen Unterschied, welches Tier es ist? Weil Miriam beschreibt es ja, dass es bei ihr mit dem Hund angefangen hat und sie vorher aber auch eine Katze hatte. Und ich meine, die Tiere machen ja auch unterschiedliche Geräusche. So, ne? Wenn du einen Vogel irgendwie im Schlafzimmer hast, dann ist der wahrscheinlich in einem Käfig und macht ein völlig anderes Geräusch als ein anderes Tier. Es macht einen Unterschied, ob das neben dir liegt oder am Boden oder so. Gibt es da irgendwie so Dinge, die man vielleicht herausgefunden hat?
ja, also es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Die Tiere, die ähnlich schlafen wie wir, also so in der Regel 8 Stunden in der Nacht, am liebsten ohne Unterbrechung, die stören den Schlaf natürlich weniger als Tiere, die anders schlafen, also einen anderen Rhythmus haben als wir. Aber selbst die beliebtesten Haustiere, also Hunde und Katzen, die schlafen anders als wir. Katzen haben die längste Schlafphase am Nachmittag und sind eher wacher, dann wenn wir schlafen oder schlafen wollen. Klar, die sind ja auch nachts dann mal unterwegs auf der Jagd oder so. Hunde, die schlafen nicht durchgehend, also natürlich auch anders als wir, sondern die schlafen in so Phasen. Also sie haben bis zu 3 Schlafphasen pro Nacht und sind zwischendurch dann auch wirklich wach, bewegen sich, machen vielleicht Geräusche, stehen mal auf, laufen rum.
Also du meinst wirklich so unterbrochene Schlafphasen,
ja,
ne? Also
genau,
weil
also wirklich
viele kennen ja bei uns so die Schlafstadien auch als Schlafphasen. Ja. Du redest von was anderem, ne?
Genau, ich meine eben wirklich so abgeschlossene Phasen, wo dann eben eine Schlafphase stattfindet. Dann ist man mal wach, ich weiß nicht, wie lange das dann ist, eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde vielleicht auch. Und dann geht es wieder weiter mit der nächsten Schlafphase. Mhm. Also eben nicht so wie wir Menschen, die ja eigentlich gefühlt zumindest meistens irgendwie mehr oder weniger durchschlafen, kurzen Unterbrechungen. Ja, und gerade bei Hunden, da kommt auch noch dazu, dass sie halt sehr, sehr wachsam sind. Also bei unerwarteten Geräuschen schrecken die vielleicht auf, dann knurren die oder bellen sogar, je nachdem. Und das ist natürlich auch dann ein Geräusch, das uns durchaus aufwecken kann, weil es auch signalisiert, hey, da ist was. Also das ist ja, glaube ich, auch das, was Miriam beschreibt, dass das die aufweckt.
Sie hat ja eben beschrieben, dass sie bei ihrem ersten Hund so diesen Wandel erlebt hat, ne? Und sie sagt, da hatte sie noch nicht so viel Erfahrung mit Hunden und sie schätzt, dass es eben damit zusammenhängen könnte und sie diese Geräusche halt noch nicht so einschätzen konnte, die der Hund gemacht hat. Und sie sagt, mittlerweile geht es besser, sie hat eben mehr Erfahrung. Heute schläft auch ein anderer Hund in ihrem Schlafzimmer als damals und sie arbeitet auch noch in ihrem Beruf mit Hunden. Es gibt bei ihr da aber eine Ausnahme.
Also es gibt solche Weidenkörbe, die bei jeder Bewegung Krach machen und sowas kann ich nicht mehr im Schlafzimmer haben. Da werde ich jedes Mal von wach.
Also hört man ja auch raus, dass ihr Hund nicht ins Bett darf, sondern so daneben schläft. Ne?
Ja,
aber halt wenn der dann sich so knisternd in seinem Körbchen bewegt, dann geht das für sie irgendwie so gar nicht. Sie sagt auch, wenn der Hund nicht da ist, dann schläft sie super, aber es fehlt halt was.
Also was ich schon vermisse, ist dann morgens, wenn ich aufstehe, da mag ich sehr gern meinen Hund zu begrüßen. Und wenn dann kein Hund da ist, ist das komisch.
Und da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was du ja eben auch schon so angesprochen hast. Ich könnte mir halt vorstellen, so ein Tier gibt ja auch Geborgenheit. Gibt es dazu Erkenntnisse?
Ja, also TierbesitzerInnen berichten da, dass Tiere so für ein Gefühl von mehr Sicherheit sorgen, vielleicht gerade bei Hunden, die ja auch durchaus eine Wachfunktion, also Wächterfunktion haben, dass es so ein Gefühl von Gesellschaft oder Partnerschaft gibt. Also da ist jemand da, ich bin nicht alleine. Muss man auch sagen, die Nacht ist ja auch eine Situation, da fühlt man sich total schnell alleine und einsam. Und BesitzerInnen, die sagen dann eben auch, dass ein Tier für Entspannung oder Beruhigung bei ihnen sorgt. Und dazu kenne ich jetzt keine Forschung, muss ich sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die Hemmschwelle, sich nachts Trost oder Geborgenheit oder vielleicht auch Zuwendung von einem Tier zu holen, dass die natürlich niedriger ist als jetzt beim anderen Menschen, den man ja dafür aufwecken müsste und der dann vielleicht irgendwie ein bisschen krantig reagiert.
Ja, das Tier ist ja vielleicht auch schon wach so, ne? Und freut sich dann. Miriam hat auch noch eine Geschichte. Ich finde, die passt ganz gut dazu, zu dem Thema Sicherheit.
Früher war ich auch öfter mal wildcampen, entweder im Auto oder im Zelt. Und da war ich sehr froh, meinen Hund dabei zu haben. Der hat nämlich immer sehr gut aufgepasst. Es waren Schäfer und Mischling. Und wenn nachts ein Geräusch war, dann brauchte ich ihn nur angucken. Und wenn er dann entspannt aussah, wusste ich, alles klar, war wahrscheinlich nur ein Vogel im Gebüsch und konnte weiter schlafen. Wenn er allerdings auch angespannt war, dann war es erstmal um meinen Schlaf geschehen.
Das geht ja so absolut in dieselbe Richtung, ne? So der Hund als Bewacher und der sagt mir schon, ob das da draußen jetzt noch normal ist oder nicht. Sie fühlt sich dann nicht so alleine und der Hund könnte im Zweifel halt Alarm schlagen.
Ja, total. Also der hört ja auch noch viel besser als ich. Also der detektiert ja irgendwie potenziell Dinge, die ja ich noch gar nicht wahrnehmen kann. Und man muss auch wirklich sagen, dass Hunde mit im Schlafzimmer sind, das ist jetzt historisch gesehen, das fand ich total spannend, nichts Neues. In der anthropologischen Forschung, also das ist so die Forschung, die beschäftigt sich mit Menschen, seinem Wesen und seiner Entwicklung, da wird immer wieder eben dieser Schutzaspekt insbesondere von Hunden betont. Und australische Aborigines, die zum Beispiel hielten Hunde zum Schutz vor bösen Geistern oder auch, weil sie natürlich Wärme geben konnten. Also in kalten Nächten konnten sie einen wärmen. Und noch heute gibt es dort den Ausdruck der Three Dog Night, also die Drei-Hunde-Nacht, mit der man eine besonders kalte Nacht bezeichnet. Soll also heißen, es ist so kalt, dass man eben drei Hunde braucht, die einen wärmen. Ein Hund allein reicht nicht.
Das ist ja mega interessant. Okay, das heißt, es ist einfach auch nicht so ein super neues Phänomen, irgendwie sich zu beschützen. Und ich meine, Herdehunde machen ja schlussendlich auch nichts anderes und wir übertragen das so ein bisschen auf uns, ne?
Ja, und ich habe auch dazu gelesen, dass so das Schlaf so was ganz Privates geworden ist, dass man eben maximal mit dem Partner oder der engsten Familie, also Kindern, das Bett, das Schlafzimmer teilt. Das ist so historisch gesehen sogar eher was Neues. Also es gibt auch Berichte, dass ja, dass früher Schlaf gar nicht so privat war, da hat man auch mal Leute, die irgendwie auf der Durchreise waren, die hat man dann einfach eingeladen, mit das Schlafzimmer zu teilen.
Es gibt ja auch heute noch so Konzepte, ne? So neue WG-Konzepte, wo man dann sagt, okay, wir haben ein Schlafzimmer für alle, ein Wohnzimmer für alle und so und dann stehen da halt mehrere Betten drin. Miriam will übrigens was von dir wissen. Ich hatte sie gefragt, ob ich Fragen an dich als Schlafforscherin weitergeben soll. Und sie hat gesagt, mich würde es interessieren, ob es Erkenntnisse dazu gibt, dass Hunde helfen können, ohne Albträume zu schlafen. Mhm. Also sie hat keine Albträume, aber sie kann sich halt eben vorstellen, dass dabei ein Hund halt Leuten helfen könnte, die welche haben.
Es gibt Studien, die zeigen, dass speziell ausgebildete Assistenzhunde den Schlaf zum Beispiel bei Kriegsveteranen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, also das sind Albträume, ein ganz häufiges Symptom, dass diese Assistenzhunde den Schlaf da verbessern können.
Ach was, okay, das ist sehr spannend.
Dazu kommt auch, dass einer der Faktoren, die so die Auftretenswahrscheinlichkeit von Albträumen erhöhen, das ist Stress. Also jedweder Art, beruflich, in der Partnerschaft oder anderweitig emotionaler Stress kann das sein. Und Tiere, zum Beispiel auch im Rahmen einer tiergestützten Therapie, die können dabei helfen, eben das Stresslevel zu senken. Und das kann dann natürlich sich auch positiv auf die Albtraumhäufigkeit oder vielleicht auch auf die Schwere der Albträume auswirken, auch bei Menschen, die jetzt keinen speziell ausgebildeten Assistenzhund haben.
Das ist ja super spannend, also fast schon so eine Schlafhilfe für manche Menschen, ne? Weiß man denn aus der Forschung, da haben wir eben schon so kurz drüber geredet, aber ich finde, wir müssen das nochmal ein bisschen größer machen hier an der Stelle. Macht es einen Unterschied, ob wir das Bett mit einem Haustier oder mit einem anderen Menschen teilen?
Ja, berechtigte Frage. Mein erster Gedanke bei der Vorbereitung der Folge war so, na, den Hund, den kannst du halt schneller ausquartieren als die schnarchende Partnerperson und der ist vielleicht auch weniger nachtragend.
Nehmen wir an, ja.
Ja, die Forschung hat gezeigt, dass das Teilen des Betts generell, also ob jetzt mit Tier, Kind oder Partnerperson, dazu führt, dass man nachts öfter aufwacht. Zum Beispiel, weil einfach die Bewegungen oder die Geräusche der anderen Personen einen aufwecken. Das bezieht sich aber nur auf den objektiven gemessenen Schlaf. Wenn man jetzt Leute fragt, wie sie ihren Schlaf empfinden, dann sagen die meistens, dass der sich durch die Anwesenheit eines anderen Lebewesens, also Kind, Hund, Katze, Partner, nicht verändert oder sogar verbessert. Und das ist, würde ich sagen, ja auch vielleicht irgendwie das, was zählt.
Wir sagen hier ja auch oft, dass der objektiv gemessene Schlaf und der subjektiv empfundene Schlaf oft richtig weit auseinandergehen. Kannst du als Schlafforscherin vielleicht noch mal kurz sagen, warum ist das so und warum ist das so wichtig, dass wir das wissen?
Ja, also das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir würden auch als Schlafforschende gar nicht unbedingt erwarten, dass das immer zusammenpasst. Oder man könnte vielleicht auch anders sagen, wir sind einfach noch nicht besonders gut darin, den Schlaf, wie wir ihn empfinden, eben auch objektiv irgendwie abzubilden und dadurch zu messen. Und deshalb ist es eben total wichtig, dass man sich beides anschaut in Studien. Aber ich finde, im Zweifelsfall, wenn es wirklich so um die Frage geht, verschlechtert es meinen Schlaf oder verbessert es ihn, dann würde ich sogar das Gefühl des Schlafes, die subjektiv empfundene Schlafqualität, höher bewerten, als wichtiger bewerten als den objektiv gemessenen Schlaf.
Thema Hygiene. Das hast du eben schon angesprochen. Du hast gesagt, bei dir dürfte kein Tier ins Bett jemals, weil du das auch aus hygienischen Gründen nicht gut findest. Weiß man da, sollte man das auch aus hygienischen Gründen vermeiden?
Ja, also Haare sind natürlich ein Thema. Krankheiten, gerade wenn die Katzen eben nicht nur in der Wohnung gehalten werden, aber auch Hunde, die fressen halt draußen irgendwie alles Mögliche. Und ja, also persönlich muss ich einfach sagen, das matcht nicht mit meinem Hygienebedürfnis, aber kann sicher auch jeder und jede für sich selber entscheiden. Und wenn man regelmäßig zu tierärztlichen Kontrollen geht und sicherstellt, dass das Tier jetzt irgendwie keine Parasiten hat oder so, dann ist das sicher auch okay. Oder vielleicht, viele haben ja auch die Katze wirklich nur in der Wohnung. Was sicher relevant ist in dem Zusammenhang, sind Allergien. Und da vielleicht nicht nur mal so das Offensichtlichste, dass es eben nicht super klug ist, sich eine Katze ins Bett zu holen, wenn man eine Katzenhaarallergie hat, sondern Tiere können ja beispielsweise auch im Fell jetzt im Frühjahr Pollen mit ins Bett bringen und dann eben auch eine Pollenallergie potenziell verstärken.
Oh ja, auf jeden Fall. Oh Gott, da müsste man die Katze immer duschen, bevor die ins Bett darf.
Und da freut die sich bestimmt gar nicht.
Ja, da hätte die dann wahrscheinlich von alleine schon keine Lust mehr drauf. Nehme ich jetzt einfach mal an. Was wir jetzt noch gar nicht gefragt haben, wissen wir denn eigentlich, ob unsere Haustiere besser oder schlechter schlafen, wenn sie bei uns sind? Das muss man ja vielleicht an der Stelle auch mal fragen dürfen, wenn wir hier schon so dreist über sie reden. Miriam hat mir da nämlich ein Beispiel erzählt.
Ich habe mal eine Pflegehündin gehabt für mehrere Monate über Silvester in Berlin, die Panik bei Knallgeräuschen hatte. Und da habe ich mit der Leine in der Hand geschlafen, beziehungsweise die unter mir eingeklemmt. Und musste jedes Mal reagieren, wenn es geknallt hat, weil der Hund dann in Panik ausgebrochen ist.
Die fand ich richtig hart, die Story, aber das erzählen ja viele Leute, die Hunde oder Katzen haben, dass Silvester wirklich nicht schön ist. Gibt es da Erkenntnisse zu, dass Menschen vielleicht eben auch diesen psychologischen Effekt zurückgeben können? Also kann zum Beispiel Miriam in diesem Fall dann auch eine Beruhigung sein für ihren Pflegehund? Ich weiß, ein bisschen eine spezielle Frage, aber vielleicht hat ja schon mal jemand dazu geforscht.
Ja, also kurzer Disclaimer, liegt natürlich jetzt recht weit außerhalb meiner Expertise.
Ich frage dich das trotzdem. Ich
beschäftige mich ja sonst mit Menschen. Aber es gibt tatsächlich Untersuchungen, die bestätigen, dass Menschen auch einen beruhigenden Einfluss auf Hunde haben können. Zum Beispiel beim Tierarzt, da hat man das untersucht. Oder auch wenn sie in eine neue Umgebung kommen. So eine neue Umgebung, das kann eben auch stressig sein für das Tier. Und ja, da kann eben Herrchen oder Frauchen das Tier schon wohl ganz gut auch beruhigen. Aber wenn Herrchen oder Frauchen eben auch Angst hat, dann kann auch das Gegenteil passieren. Dann kann sich nämlich auch diese Emotion, die Angst, auf den Hund übertragen und dann wird der Hund eben auch ängstlicher. Also es gibt so ein bisschen so ein Geben und Nehmen.
Mega interessant, dass das untersucht ist, weil es gibt ja auch Leute, die so ein bisschen sagen, ja, mein Tier kann meine Emotionen so ein bisschen spüren. Und da, das geht ja dann wirklich so ein bisschen in dieselbe Richtung.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das bei unserem Kater auch. Ich weiß, ich war vor ein, zwei Jahren oder so war ich mal zu Hause und ich hatte Corona, ich war krank und es war echt so süß, weil der hat es irgendwie so gespürt und hat dann irgendwie so Nähe gesucht und sich ja so an mich gekuschelt und habe ich auch immer das Gefühl, der merkt irgendwie, wenn es mir nicht gut geht.
Und du hast direkt ein kleines Schläfchen eingelegt.
Ja, tatsächlich. Aber es ist auf dem Sofa, da ist es okay. Da ist es okay. Also Sofa finde ich okay, aber eben einfach Bett ist für mich nicht okay.
So hatte ich mir das gerade auch vorgestellt, wie du mit dem Kater auf dem Sofa liegst.
Ja, genau.
Kommen wir mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Tiere träumen. Das sagen wir ja meistens, wenn wir mal sehen, wie zum Beispiel ein Hund zuckt oder eben eine Katze so die Beine bewegt im Schlaf, als würde sie gehen. Aber kann das wirklich sein? Also wissen wir, dass Haustiere wirklich Bilder sehen und eben träumen, so wie wir.
Also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Katzen und Hunde und auch andere Tiere auch einen REM-Schlaf haben. Also dieses Schlafstadium mit den schnellen Augenbewegungen, eben Rapid Eye Movements, daher kommt ja der Name. Also diese Schlafphase oder dieses Schlafstadium, in der eben wir Menschen ganz besonders intensiv und bizarr träumen. Auch Hunde und Katzen sind, wie wir Menschen, in dieser Phase quasi gelähmt. Es gibt aber immer wieder, und das ist auch bei Menschen so kurze Muskelzuckungen, die dann zum Beispiel im Gesicht, an den Pfoten, Ohren, am Schwanz oder eben auch an Bewegungen der Schnurrhaare sichtbar werden. Und da denken wir dann eben, das Tier träumt jetzt, ist auf der Jagd oder isst gerade irgendwas Leckeres. Übrigens wurde die Lähmung der Muskulatur während des REM-Schlafs Ende der 50er Jahre vom französischen Neurowissenschaftler Michel Jouvet erstmals bei Katzen entdeckt. Also das waren lange Tiere, die man untersucht hat, um eben den REM-Schlaf zu erforschen. Mhm. Und Michel Jouvet hat auch herausgefunden, dass bestimmte Hirnschädigungen bei Katzen diese Lähmung verhindern. Und dann, wenn man eben so eine Hirnschädigung herbeiführt, die Lähmung also nicht stattfindet in diesem REM-Schlaf mit den intensiven Träumen, dann agieren die Katzen ihre Träume auch aus. Ja, und das sieht dann eben genau so aus, wie wir uns das vorstellen. Die Katze, die träumt davon, auf der Jagd zu sein oder so, oder jetzt eine Maus zu fangen. Und wir können das quasi live beobachten.
Das klingt aber nach heftigen Experimenten, du mit Hirnschädigungen. Ja, ja. Das klingt nicht gut.
Ja.
Also heute wahrscheinlich nicht mehr erlaubt, ne?
Das weiß ich nicht, aber natürlich sind heute die ethischen Richtlinien und wie man das argumentieren muss, dass man eben auch an Tieren forschen muss, ist natürlich viel, viel, viel strenger. Das ist ganz klar. Ich meine, das waren halt die 50er Jahre.
Aber wir müssen jetzt ganz dringend noch auflösen. Ist es damit bewiesen, dass Tiere so träumen wie wir, oder ist es ein Mythos?
Also, ob sie so träumen wie wir, das werden wir nie feststellen können, weil wir können sie ja nicht fragen. Aber es spricht wirklich einiges dafür, dass eben auch Tiere träumen. Und übrigens gilt das nicht nur für Säugetiere. Eine Studie aus dem Jahr 2022, da haben nämlich Kolleginnen und Kollegen der Uni Konstanz berichtet, dass auch Springspinnen ein Schlafstadium mit schnellen Augenbewegungen haben. Die sind nämlich am Anfang, sind diese Springspinnen durchsichtig, wenn die noch ganz klein sind, und dann sieht man quasi, kann man von außen sehen, wie sich diese Augen bewegen. Also die haben auch sowas wie REM-Schlaf. Und da wurde dann auch spekuliert, natürlich können auch Springspinnen träumen. Wir werden es nie wissen, aber es spricht schon einiges dafür, dass das zumindest bei Säugetieren und vielleicht auch bei anderen Tieren der Fall ist.
Wir können zumindest festhalten, dass sie REM-Schlaf haben. Ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend.
Das auf jeden Fall, ja.
Dann lass uns zum Ende mal klären, was würdest du denn jetzt sagen in Sachen Haustiere? Soll es dann einfach jeder und jede mit dem Haustier handhaben, wie es sich am besten anfühlt in Sachen im Schlafzimmer oder im Bett schlafen, so was nach der eigenen Erfahrung am besten ist? Oder findest du jetzt, gewisse Regeln müssen halt einfach sein?
Ich denke, solange es keine medizinischen Bedenken gibt, also zum Beispiel wegen einer Allergie, dann darf das wirklich jeder und jede für sich und nach dem eigenen Empfinden und Bedürfnis nach Hygiene auch entscheiden. Wenn das Tier im Schlafzimmer den Schlaf aber stört, dann würde ich dazu raten, das Tier aus dem Schlafzimmer zu verbannen, also ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber es ist eben ein Tier und kein Mensch.
Und wer profitiert besonders vom Tier im Schlafzimmer? Würdest du dann sagen, eben einsame Menschen oder halt Menschen, die so einen unterstützenden Hund vielleicht brauchen?
Also ich denke generell wahrscheinlich Menschen, für die zum Beispiel ein Hund oder auch eine Katze eine psychologische Unterstützung sein kann. Ob das jetzt ist, dass der Hund dazu führt, dass man sich in der Nacht weniger einsam fühlt, sich vielleicht auch deshalb weniger Sorgen macht, besser wieder einschlafen kann, wenn man mal bewusst aufgewacht ist. Oder eben, ob der Hund Albträume weniger belastend macht, vielleicht sogar speziell dafür ausgebildet ist, dazu zu unterstützen, und dadurch eben ja den Schlaf verbessert. Das kann alles möglich sein. Ob und wie sehr man davon profitiert, das hängt einfach letztlich von verschiedenen Dingen ab, von persönlichen Vorlieben, den Bedürfnissen und natürlich auch dem Verhalten und dem Schlafmuster oder dem Schlafrhythmus des Tieres. Das muss man, glaube ich, einfach für sich selbst herausfinden.
Wenn ihr lustige Stories habt mit Tieren im Schlafzimmer, dann würde ich sagen, schreibt uns doch mal gerne. Wir würden die gerne hören wollen. Überschlafen@deutschlandfunknova.de ist unsere Adresse.
Und natürlich auch, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, wenn ihr sagt, darüber müssen Christine und Ilka mal unbedingt sprechen, dann schreibt uns auch gerne einfach eine Mail.
Genau, selbe Adresse, überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und bis dahin, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.